können. Darf ich mal fragen, wer kennt mich nicht? Ich bitte um Handzeichen. Oh ja, 23%, okay. Also ein paar Sätze zu mir. Mein Name ist Hermann Weber. Ich bin von Haus aus Tabor-Bruder, war mein Leben lang Gemeindepastor, habe mit meiner Frau zusammen, die heute auch mit dabei ist, weil bei uns heute kein Gottesdienst ist, mit ihr zusammen 40 Jahre Gemeinde gebaut in verschiedenen Orten. In Bad Homburg war ich 15 Jahre, dann 11 Jahre noch in Darmstadt-Arheilgen. Und wir wohnen seit 3 Jahren in Butzbach, um es genau zu sagen, in Kirchgöns. Und gehen in Butzbach in die Gemeinde. Wir sind unserem Sohn hinterhergezogen, der hat in Pohlgöns vor 5, 6 Jahren ein Haus gekauft. Und die haben 3 kernige Enkel. Also ich bin der Enkel-Fahrservice zum Beispiel. Und da sind wir hinterhergezogen, wohnen 2 Kilometer weiter. Und ich predige noch gerne. Und die Pastorenknappheit macht mir zu schaffen. In vielen kleineren Gemeinden bei uns in der Umgebung, Krishoner Gemeinden auch, bin ich oft unterwegs, um das Wort Gottes weiterzugeben. Und so bin ich heute hier. Ich komme aus dem Frankenland, ich kann also kein Hochdeutsch. Meine Frau kommt aus der Lüneburger Heide, die spricht perfektes Hochdeutsch und von daher kriegen wir das hin. Ich komme aus dem gleichen Dorf wie die Ingrid Reidenspieß nebenbei bemerkt. Ja, und der Reinhard ist ja auch da aus der Nähe. Vom Anfang bis zum Ende hält Gott seine Hände über uns überall. Ein gut ausgesuchtes Lied, passend zu dem Thema, zu dem, was ich heute sagen möchte. Ich habe es überschrieben mit dem Sätzchen, Jesus ist der Erste und der Letzte. Der Erste und der Letzte. Und ich denke, wir leben in einer Zeit, wo man sich nach Geborgenheit sehnt. Ich kenne Leute, die gucken keine Nachrichten mehr. Die sagen, du, das macht mir zu schaffen. Krieg, Hunger, Vertreibung in Afrika, in der Mitte Afrikas, 16,2 Millionen Christen in einem Flüchtlingslager. Wo sollen die hin? Alles Dinge, die uns zu schaffen machen, die auch mir zu schaffen machen. Krankheiten, Klimaerwärmung, um nur ein paar Stichworte zu nennen. Und deshalb dachte ich, ich möchte eine Predigt halten, wo das zum Ausdruck kommt, dass Jesus immer und überall uns nahe ist, wie wir es in dem Lied gesungen haben und vorher auch schon in den Liedern. Dass Jesus uns umgibt von allen Seiten, dass er die Weltgeschichte in seiner Hand hat. Darum geht es mir in dieser Predigt, für uns alle, auch für mich. Ich lese aus Offenbarung 1, Vers 8 und dann Vers 17 und 18, da heißt es, Gott, der Herr, spricht, ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das A und das O. Ja, er ist immer da, von allem Anfang an, und er wird kommen, der Herr über alles. Ich lese nach Hoffnung für alle. Als ich das sah, fiel ich tot vor seinen Füßen nieder. Das sind die ersten Verse in der Offenbarung. Den Johannes, den haut es um über die Größe Gottes. Die kann er nicht fassen, ist völlig logisch. Kann niemand von uns fassen. Und dann stellt sich diese Stimme vor, Gott stellt sich vor. Und jetzt sagt er, als ich das sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Und jetzt stellt er sich vor, ich bin der Erste und der Letzte. Und ich bin der Lebendige. Bei Jesus geht es immer um das Leben. Ich war tot. Und nun lebe ich für immer und ewig und habe die Macht über den Tod und das Totenreich. Luther übersetzt, habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Offenbarung 22, Vers 13 noch, fast wieder das Gleiche, am Ende der Offenbarung. Ich bin der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ziel, das A und das O. Und im Alten Testament nochmal fast das Gleiche, Jesaja 44, Vers 6. Ich, der Herr, der König und Befreier Israels, der allmächtige Gott, sage, ich bin der Erste und der Letzte. Außer mir gibt es keinen Gott. So stellt sich Gott vor im Alten und im Neuen Testament. Die Schlüssel des Todes und der Hölle. Ich weiß noch gut, als ich als Pastor nach Darmstadt, Arheilgen kam, da hat mir der Gemeindeleiter, er hat auch mit das Haus gebaut und geplant, er ist so ein bisschen, war so ein bisschen der Vater über der Stadtmission, sage ich, er hat mir den Hauptschlüssel gegeben, den Schlüssel mit der Nummer 1. Da wisst ihr schon, wo es lang geht. Ja? Es gab noch andere Schlüssel, den Schlüssel Z, die konnten nur in die Gruppenräume und in einige Räume nicht. Aber der Schlüssel Nummer 1, den habe ich bekommen. Das hat mich gewertschätzt, das hat mich gehoben, okay. Wer den Schlüssel Nummer 1 hat, der hat eine Schlüsselrolle. Und ich konnte überall, auch in die Heizung, da konnten die anderen nicht rein, das fand ich interessant. Da war auch noch eine Werkbank, ich bin Werkzeugmacher. Also gut, das Vertrauen hatte ich auch noch. Der Schlüssel Nummer 1. Und wer den Schlüssel Nummer 1 hat, der kann zu jeder Tages- und Nachtzeit in jede Tür der Stadtmission rein und raus. Total wichtig. Mir hat eine Dame, die im Altenheim eine leitende Funktion hat, erzählt, sie hat auch den Schlüssel Nummer 1 und der ist versichert über zigtausend Euro. Wisst ihr warum? Wenn sie den verliert, müssen alle Schlösser ausgebaut werden im ganzen Haus. Ja. Also ich hatte den Schlüssel Nummer 1. Große Verantwortung, Schlüsselrolle. So ist das. Zweites Beispiel. In unserer unmittelbaren Nachbarschaft der Stadtmission in Heilgen war der Kindergarten. Und vor meinem Bürofenster ging der Fußweg vorbei. Ich habe also früh gesehen, wenn die Kinder gebracht wurden, wenn sie wieder nach Hause gingen und so weiter. Und ich habe auch gesehen, wenn die eine Wanderung gemacht haben, die Erzieherinnen mit den Kindern. Wie war die Formation? Ganz vorne eine Erzieherin, dann die Kinder und ganz hinten eine Erzieherin. Die hat oft noch ein paar Kinder an der Hand, die keine Lust hatten oder sowas, ja. Aber es kam nicht in die Tüte, dass ein Kind zu weit vorne war vor der ersten Erzieherin und dass ein Kind hinter der letzten Erzieherin war. Sie waren der Anfang und das Ende. Sie waren verantwortlich für die Kinder und haben die Verantwortung auch übernommen. Und so wurde der Spaziergang, der Stadtgang, da vorne war gleich eine Straße mit viel Verkehr, so wurde der Stadtgang gestaltet. Die erste und die letzte Person. Sie sorgen für Sicherheit und Geborgenheit. An die zwei Beispiele musste ich so denken bei diesem Text, ja. Und die Situation in der Offenbarung, in die der Text hineingeschrieben wurde, war politisch und geistlich eine schwierige und eine gefährliche Situation. Und da dachte ich, oh, ähnlich wie bei uns heute. Politisch, geistlich, weltpolitisch, wirtschaftlich, schwierige Situation. Offenbarung 1, 17 bis 18 nochmal. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dieses Wort ist eine gewaltige Verheißung und ein wunderbares Wort für uns auch heute. Jesus Christus selbst spricht, fürchte dich nicht. Irgendwelche Fachleute haben herausgefunden, dass dieses Wort fürchte dich nicht, viele von uns wissen das, 366 Mal in der Bibel steht. Für jeden Tag einmal inklusive Schaltjahr. Und ich dachte so, und wenn es nur einmal drin stünde, würde es genauso gelten, apropos, ja, nebenbei bemerkt. Aber trotzdem, diese Zahl 366, die hat natürlich einen Reiz, okay. Für jeden Tag ganz persönlich, temporär hineingesprochen in unsere Lebenssituation. Und nicht umsonst wird uns das in der Bibel so oft gesagt, denn unser Leben ist untrennbar mit den verschiedensten Ängsten verbunden. Es gibt das Buch Grundformen der Angst von Riemann. Kennt das jemand? Ja, sehr gut. Ja, wo er sehr gut beschreibt, wie wir von Ängsten bestimmt sind. Das ist nicht immer schlecht. Ja, die Angst vor der heißen Herdplatte hat durchaus einen bewahrenden Charakter. Ja, aber ansonsten, wie wir sehr von Ängsten bestimmt sind. Angst vor Krankheit, Angst vor Krieg, mein lieber Mann. Angst und Sorge um den Ehepartner, die Kinder. Unsere Tochter lebt in Äthiopien seit 10 Jahren. Ja, da kommen manchmal auch Ängste hoch. Und was können wir tun? Für sie beten, sie segnen, das war's. Und dann fürchte dich nicht. Ja. Angst vor die Zukunft der Kinder, Enkelkinder, Angst vor Unfall, Angst vor Versagen, Angst aufs Abstellgleis gestellt zu werden und so weiter. Und ich weiß nicht, welche Ängste im Blick auf die Zukunft jeder von uns vielleicht so zu bewältigen hat. Können wir die Angst unseres Lebens überhaupt selbst bewältigen? Ja, man kann sich Mut zusprechen, man kann Situationen überspielen, man kann billig trösten. Aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, die entscheidenden Dinge unseres Lebens haben wir nicht in der Hand. Geburt, Gesundheit, ja, können wir mitgestalten, natürlich. Sterben, die entscheidenden Dinge des Lebens haben wir nicht in der Hand. Und spätestens da müssen wir überlegen, wem darf ich mich in die Hände legen? Gott, den Schöpfer, der Größte. Wir können die Zukunft nicht selbst sichern. Und billige Durchhalteparolen wie, das wird schon alles werden, du schaffst das schon, die anderen haben es auch geschafft, nur den Kopf nicht hängen lassen und so weiter, die bringen nichts. So trösten kann nur jemand, der größer ist als wir. Bewahrung zusprechen, fürchte dich nicht zusprechen, kann nur jemand, der größer ist als wir. Und wir sind da bei Jesus in sehr guten Händen. Wer sagt das? Der auferstandene Christus, der am eigenen Leib bewiesen hat, was in Offenbarung 1, Vers 18 steht. Ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Endlich! Endlich hat da jemand die Antwort auf etwas, was uns total zu schaffen macht. Ich habe den Schlüssel mitgebracht. Das ist der Schlüssel von meiner Spardose. Nur so als Anschauungsmaterial. Da hat jemand einen Schlüssel für das, was uns eigentlich zu schaffen macht, den Tod. Da hat jemand den Schlüssel über die Hoffnung, über den Tod hinaus. Das, was eigentlich jeder gesunde Mensch auf der Welt möchte und träumt und hofft. Jeder gesunde Mensch möchte leben, wer psychisch gesund ist. Es gibt auch andere Situationen, ich weiß. Er hat die Antwort darauf. Und das sagt er zu dem Johannes, der auf der Insel Patmos vor seiner Heiligkeit am ganzen Leib zitterte. Mitten hinein in unseren Alltag soll das sprechen. Fürchte dich nicht. Und warum brauchen wir uns nicht zu fürchten? Weil er der Erste und der Letzte ist. Weil er der Lebendige ist. Weil er den Überblick hat. Weil er den Schlüssel mit der Nummer 1 hat über die gesamte Weltgeschichte und zu jeder Tages- und Nachtzeit überall etwas machen kann mit dem Hauptschlüssel für die Weltgeschichte. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. In Josua 1, Vers 9 heißt es, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. In einer anderen Übersetzung heißt es, sei mutig und entschlossen. Sei mutig und entschlossen. Ein toller Vers haben manche von uns schon wahrscheinlich in irgendeiner Lebenssituation auch zugesprochen bekommen. Und ich möchte jetzt drei Gründe aufzählen, weshalb wir allen Grund haben, mutig und entschlossen nach vorne zu gucken. Mutig und entschlossen. Grund Nummer 1, fürchte dich nicht, ich bin der Erste. Jesus Christus ist der Erste, weil durch ihn auch die Welt geschaffen wurde. Er hat schon existiert, als es die Welt noch nicht gab. Biblischer Beweis, Kolosser 1, Vers 16. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Er war bei der Schöpfung dabei. Präexistenz nennt man das in der Theologie. Schönes Wort, ja. Vorher hat er schon existiert. Und in den ersten Versen der Bibel heißt es bereits, lasst uns Menschen machen. In der Mehrzahl ist da die Rede. Da ist schon die Dreieinigkeit Gottes drin verborgen. Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, Heiliger Geist. Das ist ein kleiner Hinweis, ja. Er war dabei. Nicht wir fangen mit dem Leben an, sondern er. Lange bevor es uns überhaupt gab, waren wir schon ein Gedanke von ihm. Psalm 139, 15 bis 16. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Ab dem 16. Tag bereits schlägt das Herz von dem Baby. Ab dem 16. Tag. Viele wissen noch gar nicht, dass sie schwanger sind. Und wenn ich dann die Diskussion im Moment mitkriege, wie das ganze Abtreibungsrecht noch mehr verwässert wird, da wird es mir Angst und Bange. Da kriege ich einen heiligen Zorn, ja. Weil man Mord nicht mehr als Mord bezeichnet. Ab dem 16. Tag. Schon da warst du schon in mein Buch geschrieben, das sagt die Bibel. Gott hat jeden von uns gewollt. Gott hat mit jedem von uns einen Plan. Ich habe ein nettes Zitat hier von Professor Hans-Joachim Eckstein. Ich weiß nicht, wer den kennt. Der war auch auf dem Seniorenkongress, wo wir waren, wir alten Leute. Ja, okay. Also wer Hans, darf ich mal fragen, wer kennt Hans-Joachim Eckstein? Einige? Jawohl. Also der spricht so, du kannst sofort, ist alles druckreif. Echt, ist alles druckreif. Es ist ein Genuss, ihm zuzuhören. So, er sagt, du bist ein Wunsch, den sich Gott selbst erfüllt hat. Das finde ich stark. Du bist ein Wunsch, den sich Gott selbst erfüllt hat. Und da kann jetzt jeder von uns seinen Namen einfügen. Kirsten, Hans, je nachdem wie wir heißen, Reinhard, Hermann und so weiter. Als ich so und so, vor so und so vielen Jahren das Licht der Welt erblickt habe, da war ich von Gott schon lange geplant und gewollt. Er hatte mit meinem Leben schon seine Pläne und Absichten. Wir sind kein Zufallsprodukt. Jürgen Werth singt in einem Lied, vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee. Und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Vergiss es nie, dass du lebst, war eines anderen Idee. Und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou, ja, der Clou. Er ist der Erste in deinem Leben, aber auch der Erste in deinem Glauben. Nicht wir fangen an mit dem Glauben, sondern er. Er hat dich in seine Nachfolge gerufen, falls du mit ihm lebst. Schon lange bevor du dich überhaupt für Gott entschieden hast und entscheiden konntest, hat er sich für dich entschieden. Das ist theologisch eine schwierige Frage. Luther hat sich auch damit beschäftigt. Jawohl, Gott entscheidet sich zunächst für uns, aber unsere Antwort ist natürlich die andere Seite. Okay. Aber er macht den ersten Schritt. Er hat uns als Erste geliebt. Wir können bestenfalls darauf antworten. Jesus Christus ist in allem der Erste. Und was steckt noch in dieser gewaltigen Zusage, ich bin der Erste? Es gilt für uns ganz persönlich. Jesus sagt damit, ich bin der Erste deiner ganzen Existenz, der Erste in allen deinen Lebensbereichen, der Erste früh am Morgen beim Aufstehen. Er ist schon da. Der Erste in deiner Familie, in der Ehe. Ich finde es übrigens interessant, wie Ehe geschrieben wird. Ego, ich, noch ein Ego, der andere, die andere in der Mitte, der Herr, ja, Ehe. Er ist in der Mitte, hoffentlich. Der Erste in der Familie, der Erste am Arbeitsplatz, der Erste bei einer neuen Aufgabe, bei einer neuen Begegnung. Wir kommen immer in vorbereiteten Verhältnissen. Was haben wir es doch gut? Der Erste auch bei allen Krankheiten und Problemen. Du sollst immer zuerst mit mir zu tun haben, mit dem Ersten, der alle Macht in seiner rechten Hand hält. Er ist die erste Adresse in unserem Leben. Wenn wir das doch glauben würden, wenn wir es immer wieder auch uns neu bewusst machen, dann könnten wir fröhlicher und gelassener sein, erwartungsvoller in die neue Situation gehen. Es gibt Situationen, da kann uns niemand beistehen. Wieder eine Frage, darf ich mal fragen, wer von uns war schon in der Röhre, MRT oder sowas? Ja, genau. Also spätestens, wenn du in die Röhre kommst, da kann niemand mitgehen. Nobody. Jesus schon. Er passt mit rein. Nehmen wir dieses Beispiel mit für andere Situationen, wo wir sagen, Mensch, da bin ich ganz schön allein. Ich habe mich mal mit einem gestandenen Mann unterhalten. Der hat erzählt, wie es ihm ging in der Röhre und da liefen ihm die Tränen runter. Ja, weil er sich so alleine auf einmal vorkam. Jesus ist auch da dabei, ihr Lieben. Ich möchte uns ermutigen, gerade in diesen Situationen. Jesus ist am Start. Er ist immer schon vor uns da. Wir kommen in vorbereitete Verhältnisse. Wenn wir uns das bewusst machen, wenn wir das wollen, dann leben wir viel, viel leichter. Wir tun die Leute leid, die ohne Jesus leben. Er ist der Erste. Und wenn er ihnen allen Feind, er überwindet alle Feinde in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und wenn er ihnen ein Angriffsrecht über unser Leben mal gibt, dann haben wir es trotzdem zuerst mit ihm zu tun. Ich wollte auch diesen Gedanken bewusst sagen. Manchmal hat man das Gefühl, oh Herr, wo bist du? Bist du weg? Und man fragt und er schweigt. Bei Abraham hat Gott mal 14 Jahre geschwiegen. Ich weiß nicht, ob ich das aushalten würde. Ich glaube nicht. Aber auch dann haben wir es zuerst mit ihm zu tun. Der Teufel ist der Kettenhund Gottes, so sagt Luther. Ja. Jesus steht drüber. Grund Nummer 2, weshalb wir mutig und entschlossen nach vorne blicken können. Zweitens, fürchte dich nicht, ich bin der Letzte. Jesus Christus ist der Letzte, weil er das letzte Wort in der Weltgeschichte sprechen wird. Und ihr Lieben, genau dieser Gedanke macht mich jetzt in dieser schwierigen Zeit ruhig und gelassen. Kein Trump, kein Putin, nicht jemand aus China oder sonst was. Er hat die ganze Welt in seiner Hand. Genau das ist es. Die Kinderlieder sagen es oft sehr einfach und sehr schön. In dieser unruhigen Zeit. Er hat die Weltgeschichte in seiner Hand. Und alles zielt auf diesen Tag hin, wo er für alle Menschen sichtbar wiederkommen wird. Die theologischen Fachleute sind sich fast einig darüber, dass wir wirklich in der Endzeit leben. Ich sage das nicht, um Angst zu machen, überhaupt nicht. Weil wir wissen, das Schönste kommt noch. Wer mit Jesus lebt und dann bei ihm ist, der hat es 1000-mal besser. Ein entfernt Verwandter von uns ist jetzt gestorben, im 99. Lebensjahr. Der hat es jetzt 1000-mal besser. Und so ist das auch, wenn junge Leute sterben, auch wenn es tragisch ist, wirklich. Alles zielt auf diesen Tag hin, die ganze Weltgeschichte. Und so umschließt Jesus Christus unser ganzes Leben vom Anfang bis zum Ende, wie es dieses Kinderlied sagt. Und mittendrin dürfen wir leben in großer Geborgenheit und Zuversicht. Wenn Jesus Christus in allem der Letzte ist, wenn er das letzte Wort behalten wird, dann heißt das doch auch, dass er um unsere Zukunft weiß. Und ich finde es absolut befreiend, dass das auch für unser persönliches Leben gilt. Dass er auch weiß, wann in unserem Leben das letzte Jahr oder der letzte Atemzug anbricht. Vor 2 Jahren hatte ich einen bösartigen Hautkrebsbefund, schwarzer Hautkrebs. Mein Bruder ist daran gestorben. Meine Schwester ist auch schon verstorben. Und der jüngere Bruder auch, aber an Krebs der Bruder. Und ich hatte schwarzen Hautkrebs hier, wurde rausoperiert, Uniklinik Gießen, hochzufrieden. Da haben wir uns mal gesehen, glaube ich. Und alle Vierteljahre eine Untersuchung. Und es ist bisher nichts gefunden worden. Ich bin sehr, sehr dankbar, weil ich weiß, er ist der Letzte. Er ist zuständig für meinen letzten Atemzug. Und ein guter Freund von mir hat mir folgenden Satz am Telefon gesagt. Der ist ihm so rausgerutscht, ob ihm bewusst war, was er gesagt hat, weiß ich nicht. Ich habe mal aufgeschrieben. Du hast jetzt alles getan, was du tun konntest. Lehn dich zurück und mach dir keine Sorgen. Er sorgt für dich. Genialer Satz. Weil er alles zum Ausdruck bringt. Ja, wir sollen was machen. Untersuchungen und all diese Dinge. Und ihm vertrauen. Und dann können wir uns zurücklehnen. Er sorgt für dich. HS 23.08.23. Werden jetzt 2 Jahre. Dieser Zettel steht an meinem Schreibtisch seit 2 Jahren. Ja, ich habe ihn vorhin mitgenommen, also das Originalausgabe. Und der hat mir oft schon gut getan, weil er genau das ausdrückt. Ich bin in seiner Hand, auch in der Situation. Und ihr spürt mir ab, ich bin zuversichtlich. Und freue mich über jedes Vierteljahr und danke jeden Tag meinem Gott für diesen Tag heute, dass ich ihn gesund erleben darf. Wie haben wir es Christen doch gut? Er ist der Letzte auch in unserem Leben. Ich zitiere Bonhoeffer, der sagt ein bisschen feierlicher: Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Genau das ist der Gedanke. Grund Nummer 3, weshalb wir mutig und entschlossen nach vorne blicken können: Fürchte dich nicht, ich bin der Lebendige. Ich bin der Lebendige, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Bei Jesus geht es immer um das Leben. Bei uns geht es um das ewige Leben. Und ewig ist nicht nur ein Zeitbegriff, sondern auch ein Qualitätsbegriff. Und darum beginnt ewiges Leben für uns schon heute, hier und jetzt. Weil das Qualitätsleben ist, mit Jesus zu leben. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Da haben wir es. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Der Lebendige. Für viele Menschen ist Jesus Christus nur ein Vorbild oder eine Religion. Sie können einfach nicht glauben, dass er von den Toten auferstanden ist und lebt. Ja, den Glauben kann man lernen. Man kann sich bemühen und man kann es probieren. Und es geht hier weit mehr um eine Glaubensfrage. Es geht darum, dass wir diesem lebendigen Herrn begegnen, dass wir ihm nachfolgen, dass er die Nummer 1 in unserem Leben ist. Ich erinnere an die Auferstehungsgeschichte Jesu, der Lebendige. Er hat dem Tod die Macht genommen. Er hat diese Todeskammer aufgeschlossen. Endlich jemand auf der ganzen Welt. Endlich. Und da merken wir, wie wichtig es Jesus war hinterher. Ich habe schon mal über Petrus gepredigt nach der Auferstehung und über Thomas. Beides wunderbare Geschichten. Wer den beiden eine seelsorgliche Nachhilfestunde gibt, dem Großmaul Petrus, ja, er ist eben doch mit seinem Maul reingetappt. Und dann dem Thomas, den Kritiker, sind vielleicht mehr, komme ich mir so vor. Ich würde auch nicht glauben, wenn jemand zu mir sagt, der alte Herr, der gestorben ist letzte Woche, der ist wieder auferstanden. Da würde ich sagen, das glaube ich nur, wenn ich ihn sehe. Ja, Thomas, wonderful. Also beides bei uns, wenn großmaulig oder zweifelnd oder kritisch glaubend, er ist auferstanden. Es stimmt. Es stimmt. Es ist genial. Er möchte uns helfen, im Glauben an ihn zu wachsen. Sind wir dabei? Auch vielleicht und besonders in diesen schwierigen Zeiten. Und schwierige Zeiten sind Glaubenswachstumszeiten. Schwierige Zeiten sind Glaubenswachstumszeiten. In unserer Bad Homburger Zeit ist einmal, wenn ich mich recht erinnere, in einer Mitgliederstunde sind 5 Mitglieder, haben die Mitgliedschaft niedergelegt. Das ist für einen Hirten keine leichte Sache, das kann ich euch sagen. 5 Mitglieder. Und immer wenn ich montags nach Oberursel rausgefahren bin, da hatten wir einen kleinen Gebetskreis, habe ich folgendes Lied gehört. Das war noch Kassettenzeit, ich habe dann wieder zurückgespult im Auto von Jamie Owens. The hard times make you strong. The hard times make you strong. Die harten Zeiten machen dich stark. Ja, ihr Lieben, das ist auch ein geistliches Geheimnis. Und viele von uns, glaube ich, können das bestätigen. Niemand sehnt sich nach harten Zeiten, das wäre Schwärmerei. Aber wenn Gott sie in unser Leben hineinsortiert und er steht uns bei und wenn wir sie durchstehen mit seiner Hilfe, können wir hinterher sagen, das stimmt. Die haben mich glaubensmäßig ein Stück stärker gemacht. The hard times make you strong. Alles besteht in ihm. Kolosser 1, 16 und 17, durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf Erde ist, Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrschaft und Herrscher und Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Denn Christus war vor allem anderen und alles besteht durch ihn. Er ist der Lebendige. Er war bei der Schöpfung dabei. Wir glauben nicht an einen toten Jesus, nicht an eine Religion, sondern wir dürfen ganz konkret mit seiner Nähe rechnen. So, jetzt kommt der persönliche Zuspruch. Ja, aufpassen. Es wird keinen Augenblick in deinem Leben geben, bei dem du auf die Nähe Jesu verzichten müsstest. Jesus ist da. Es wird keinen Augenblick in deinem Leben geben, bei dem du auf die Nähe Jesu verzichten müsstest. Er ist da. Auch auch beim MRT und in tausend anderen Situationen. So haben wir für unsere Kinder gebetet. Unser Sohn hat jetzt sein Studium abgeschlossen als Lehrer dann. War nicht einfach, ja, Studienreferendariatszeit und so weiter. Er ist da. Das gilt für uns auf dem Zahnarztstuhl und ich weiß nicht, wo alles. Und ihr könnt euch vorstellen, dass jedes Vierteljahr ich vor dieser Untersuchung besonders bete. Lieber Herr, du bist da. Schenk, dass nichts, nicht wieder was aufploppt. Jesus ist bei dir an jedem Tag, in jedem Augenblick. Gott begleitet dich. Jesus ist bei dir in jeder Situation. Ob du das aktiv wahrnimmst oder nicht, das spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Es ist Faktum. In einem alten Lied heißt es, wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziele auch durch die Nacht. Unser Gefühl spielt oft verrückt, da müssen wir uns nicht drauf verlassen. Es ist Faktum. Und er ist unverändert derselbe. Seine Kraft hat nicht nachgelassen. Gestern, heute und morgen. Der Herr jeder Lage. Ich schließe mit den zwei kleinen Beispielen vom Anfang. Wer den Generalschlüssel hat, kann jede Tür zuschließen und aufschließen. Jesus hat den Generalschlüssel für diese ganze Welt. Er hat mit aufgeschlossen, er hat erhalten und er wird zuschließen, wann es in seinen Plan passt, wann es mit Gottes Willen übereinstimmt. Und das gilt auch über deine und meine Lebenssituation. Kindergartenbeispiel. Er ist der Erste und der Letzte. Er geht uns voraus und führt uns und zeigt uns, wo es lang geht. Und er ist hinter uns und behütet und bewahrt uns. Er umgibt uns von allen Seiten. Wie haben es Menschen doch gut, die mit Jesus leben. Amen. Wir beten miteinander.